Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Hans
und mit mir, mit Max. Wir sprechen in diesem Podcast über Katastrophen aller Art, um Unglücksfälle, Flugzeugabstürze, Schiffsuntergänge oder Zugunglücke. Also das sind oft schwere Themen mit Toten, mit Verletzten, mit wirklich tragischen Schicksalen. Also wenn ihr diese Folge hört, dann achtet einfach darauf, dass es euch gut geht und dass ihr ja euch dabei auch wohlfühlt. Der Fall, den wir heute besprechen, ist, glaube ich, unser bisher ältester Fall. Er spielt 1917. Das ist wirklich sehr lange her. Und ich muss zugeben, ich habe von diesem Fall noch nie gehört. Also so gar nicht. Ich habe da eine absolute Bildungslücke scheinbar. Der Fall spielt in Kanada und zwar im der Stadt Halifax. Diese Stadt kennt ihr vielleicht sogar, wenn ihr ganz aufmerksam diesen Podcast verfolgt. Und zwar in der Folge vom Absturz der Swissair-Maschine Flug 111. Die ist vor Halifax, vor der Küste, ins Meer gestürzt. Und daher hat mir dieser Name was gesagt von der Stadt, aber der Fall, den du, Hans, uns jetzt heute vorstellst, der hat mir gar nichts gesagt, obwohl er wirklich absolut krasse Ausmaße hat.
Auf jeden Fall. Ich muss auch zugeben, dass ich erstmal gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was Halifax überhaupt für so eine Stadt ist.
Also ich hätte mir so einen kleinen Fischerort irgendwie vorgestellt. So exakt ein bisschen so idyllisch in Kanada gelegen.
Genau das habe ich mir auch vorgestellt. Ich habe es dann aber natürlich auch nochmal nachgeschaut. Das ist tatsächlich eine Stadt von fast 500.000 Einwohner, also doch ein ganzes Stück größer, als ich dachte. Aber es ist trotzdem auch ein bisschen weit weg von allem. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, natürlich, wenn wir den Fall besprechen.
Es ist ein Fall von einer Explosion wirklich ungeahnten Ausmaßes, kann man so sagen. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt da ins Detail gehen, Hans, möchtest du uns einfach mal mitnehmen in das Jahr 1917 nach Halifax in Kanada?
Während tausende Kilometer entfernt in Europa der Erste Weltkrieg wütet, hatte sich die kleine Stadt Halifax am nordöstlichsten Zipfel Kanadas zu einem Drehkreuz des transatlantischen Schiffsverkehrs und strategisch wichtigen Logistikstützpunkt der Alliierten entwickelt. Die Stadt war voller Leben. Soldaten, die durch die Straßen marschierten, Seeleute, die sich die Zeit bis zur Weiterfahrt in die USA oder nach Europa vertrieben und Einheimische, die geschäftstüchtig von der neuen Bedeutsamkeit ihrer Stadt profitierten. Am 6. Dezember 1917 erwacht die Stadt zu einem kühlen Dezembermorgen. Durch den Kriegseintritt der USA im gleichen Jahr war der Hafen der Stadt noch emsiger geworden. Wegen der ständigen Gefahr durch deutsche U-Boote suchten Kriegsschiffe, Handelsschiffe, Transportschiffe und zivile Passagierschiffe Schutz im Hafen von Halifax, bevor sie sich im Konvoi auf den Weg nach Europa machten oder zu den Ostküstenhäfen der USA weiterfuhren. An diesem Morgen sollte dieses rege Treiben in der engen Einfahrt zum Hafen von Halifax zur Katastrophe führen, die Stadt bis zum heutigen Tag prägen wird. Es beginnt mit zwei Schiffen, einem norwegischen Hilfsgütertransport auf dem Weg nach New York und einem französischen Transportschiff auf dem Weg nach Europa und endet mit dem Tod von 2000 Menschen, fast 10.000 Verletzten und der Zerstörung großer Teile der Stadt.
Also es ist ein wirklich total krasser und verstörender Fall. Mich wundert es auch, dass ich davon noch nie irgendwo was gelesen habe oder gehört habe. Ich habe gesagt, das ist, glaube ich, so der älteste Fall, den wir hier besprochen haben. 1917, wenn wir mal zurückgehen, was war denn 1917 in der Welt überhaupt los?
Ja, also in dem Fall steckt richtig, richtig viel Geschichte, kann man so sagen. Ich denke, das ist auch einer der Fälle oder der Gründe, warum ich den Fall einfach so spannend finde. Es findet quasi mitten im Ersten Weltkrieg statt. Ich glaube, wir haben da ja irgendwann schon mal drüber geredet, dass du presserst dich dann eher für Züge. Ich bin auch so ganz klassisch tatsächlich hier irgendwie so Weltkriegsdokus, gebe ich mir auch sehr, sehr gerne.
ja.
Das ist dann einfach, wo sich unsere Wege trennen vielleicht. Aber hier, dieser Fall ist vielleicht so die perfekte Überschneidung davon. Also es ist mitten im Ersten Weltkrieg. Da waren zu dem Zeitpunkt Dezember 1917, da herrschte bereits 3 Jahre Krieg in Europa. Also im August 1914 hatte Deutschland Frankreich den Krieg erklärt. Das heißt, seit 3,5 Jahren war dort bereits dieser ja wirklich schreckliche, katastrophale Krieg in Europa zugange. Und Kanada hat man vielleicht auch nicht, gar nicht so auf dem Schirm, was hat Kanada während des Ersten Weltkriegs gemacht? Die waren tatsächlich mit dabei. Die waren ja noch ein britisches Dominion, quasi unter britischer Herrschaft noch, und deswegen waren sie eben Teil der Alliierten oder Entente und haben deswegen beispielsweise schon im Oktober 1914 Truppen nach England geschickt. Also waren im Grunde genommen auch so Kriegsteilnehmer, ebenso unter der Führung von England, kann man so sagen.
War mir völlig neu, muss ich sagen. Also wir empfehlen ja unseren Hörerinnen und Hörern sonst immer den Dirke Weltatlas. In diesem Fall ist wahrscheinlich eher so ein Geschichtsbuch.
Ja, das auch.
Aber zielführender für diese Folge. Weil es ist, also auch die Rolle Kanadas im Ersten Weltkrieg war mir völlig unklar.
Ja, mir das, also ich hatte es definitiv auch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, letztendlich sind sogar tatsächlich, glaube ich, um die 10.000 Kanadier im Ersten Weltkrieg gestorben. Also die hatten auf jeden Fall auch schon so ihre Rolle. Und jetzt kommt vielleicht der Dirke Weltatlas ins Spiel. Max, vielleicht wird das ja irgendwann mal so unsere erste Werbeintegration.
Ja, genau. Dass wir influencermäßig für den, genau, ich weiß nicht, ob es den Dirke Weltatlas überhaupt noch gibt, in gedruckter Form. Vielleicht wird das mal eine Idee, ja.
Wir schauen mal. Aber auf jeden Fall, wenn der jetzt hier gerade überall aufgeschlagen wurde. Halifax liegt ja, so kann man sagen, am nordöstlichsten Zipfel Nordamerikas fast schon. Also wenn wir uns jetzt mal so die US-Ostküste vorstellen, New York, Boston, wir bewegen uns immer weiter und weiter und dann landen wir irgendwann in Halifax. Und wegen dieser Lage war Halifax strategisch sehr, sehr wichtig damals im Ersten Weltkrieg.
Okay, also ich weiß jetzt ungefähr, wo Halifax ist, und Halifax hatte einen, ich glaube, ziemlich großen Hafen zu dieser Zeit.
Genau, es war nämlich so, also tatsächlich war zu der Zeit oder so Anfang des 20. Jahrhunderts war Halifax tatsächlich mehr noch so ein bisschen verschlafenes Fischerdörfchen, wie man sich das vielleicht vorstellt, hatte auch selbst 1917 nur so um die 60.000 Einwohner, wobei das, glaube ich, für die Zeit jetzt auch keine, also jetzt nicht besonders klein war. Aber grundsätzlich war es jetzt, ohne den Krieg wäre es wahrscheinlich weiter so diese Kleinstadt geblieben. Aber wegen des Krieges hat es nochmal so einen richtigen Entwicklungsschub bekommen. Denn Halifax wurde genutzt, um quasi den kompletten Schiffsverkehr zwischen Europa und Nordamerika sozusagen zu organisieren. Also die britische Royal Navy, die hat Halifax zu ihrer nordamerikanischen Basis erklärt. Und wegen seiner Lage kann man sich dann ja vorstellen, Schiffe werden nach Europa geschickt mit Soldaten, mit Munition, mit Versorgung. Schiffe kommen aus Europa wieder zurück, mit Verwundeten zum Beispiel. Und die mussten mehr oder weniger alle irgendwie durch Halifax, also zum Beispiel alle neutralen Schiffe, Handelsschiffe und so weiter, die mussten alle einmal durch Halifax und sich inspizieren lassen, bevor sie weiter in die USA durften.
Also quasi zu diesem Zeitpunkt eine richtige Drehscheibe des Warenaustausches, des Menschenaustausches, jetzt von Soldaten und verwundeten Soldaten, die zurückkehren. Also eine wirklich wichtige Rolle hat dieser kleine Ort da gehabt. Du hast schon erwähnt, es sind sehr viele Schiffe, auch zivile Schiffe, Handelsschiffe in diesem Hafen. Und um ein bisschen zu spoilern, es geht in dieser Katastrophe um etwas, was mit Schiffen zu tun hat.
Genau, es ist eine, es ist eine Art Schiffskatastrophe, sage ich mal. So würde ich es vielleicht beschreiben. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Und genau, es gab viele Schiffskonvois, die ja auch abgelegt haben. Also es waren nicht immer nur einzelne Schiffe, die mal hier und da reingekommen sind. Der Atlantik war nämlich ziemlich unsicher für diese Schiffe, denn es gab überall deutsche U-Boote, die nur im Atlantik gelauert haben und nur darauf gewartet haben, Jagd auf Schiffe machen zu können. Gerade auch so Handelsschiffe, Versorgungsschiffe und so weiter, Kriegsschiffe sowieso. Und weil einzelne Schiffe so verwundbar sind, haben die sich eben zu Konvois zusammengeschlossen, um sich leichter verteidigen zu können. Und da war Halifax einfach auch wie du gesagt hast, einfach eine Drehscheibe, wo sich auch diese Konvois gebildet haben und so weiter. Und dadurch, und das fand ich ganz interessant, das findet man so in vielen Beschreibungen eben davon, obwohl Halifax in Kanada tausende Kilometer von der Front wirklich entfernt war, war es im Grunde genommen wichtiger Kriegshafen mit wahnsinnigem Schiffsaufkommen, Cargoaufkommen. Und deswegen musste man sich das damals echt weniger als eben so dieses verschlafene Fischerdorf vorstellen, sondern wirklich viel mehr als so ein, ja, so eine Stadt, die einfach, wo einfach richtig viel los ist. Da sind Soldaten aus verschiedenen Ländern unterwegs, da hat es Arbeiter hingezogen, da hat es andere Glücksritter hingezogen und so weiter und so fort. Ebenso wie das ist, wenn sich auf einmal so in relativ kurzer Zeit so eine Stadt oder vor allem so ein Hafen ja auch massiv entwickelt, wirtschaftlich sich entwickelt und so weiter.
Ich finde es total spannend, was da los war zu diesem Zeitpunkt. Nie gedacht. Wenn wir jetzt auf die Katastrophe schauen, über die wir heute sprechen, dann müssen wir uns noch anschauen, wie der Hafen von Halifax überhaupt aufgebaut ist, weil er liegt nämlich nicht direkt am offenen Meer, sondern er ist ein bisschen komplizierter, würde ich mal sagen.
Genau, also der Hafen von Halifax, du musst dir vorstellen, es gibt dort Halifax und genau gegenüber gibt es die Stadt Dartmouth, die der Stadt Halifax gegenüber liegt, also auch so ein bisschen so eine Art so Schwesterstädte. Und um da hinzukommen, muss man erstmal durch so eine Art Meerenge, durch so eine Art Kanal, möchte man sagen. Also natürlich jetzt kein künstlich gemachter Kanal, sondern eine Art natürlicher Kanal mit Bergen, die einfahrenden Schiffen links und rechts von diesen Schiffen sich quasi auftun. Also es muss erstmal doch schon ein ganzes Stück, müssen die erstmal durch diesen relativ engen Schlauch fahren, bis sie dann tatsächlich am Hafen von Halifax ankommen. Und das ist wichtig, denn das muss ja geregelt werden. Da war natürlich auch viel los auf dem Wasser einfach, weil da so viel passiert ist. Und deswegen war das eigentlich sehr gut geregelt, eben wie sie fahren. Also im Grunde genommen so eine Art Rechtsfahrgebot, kann man sagen. Die Schiffe, die reinkommen, müssen sich nach rechts halten und die Schiffe, die auch rauskommen, müssen sich auch quasi nach Steuerbord, also nicht...
ich glaube ja. Ich glaube, Steuerbord genau. Ist rechts, weil da ein R drin ist. So habe ich mir das mal gemerkt. Aber das R drin ist rechts und in Backbord ist kein R drin, deshalb ist es links.
Ja, ich muss mich für den Fall auch nochmal sehr damit auseinandersetzen. Ich glaube jetzt, ich vergesse es auch immer noch zwischendurch, aber...
Ich hoffe, das war jetzt die richtige Eselsbrücke. Aber ich meine, ich habe das mal irgendwo so
gelernt. Nee, genau, du hast recht. Also Steuerbord geht es nach rechts. Und also die müssen im Grunde genommen eigentlich so, wie man es jetzt auch auf der Straße hätte. Und die dürfen natürlich dann auch nur quasi Backbord an Backbord dann auch sich über, also aneinander vorbeifahren und so weiter. Also jetzt eigentlich nichts Wildes in dem Sinne, aber weil das eben so relativ eng war und so viel los war, war es einfach wichtig, dass sich alle dran halten.
So, und wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, oder vielmehr, ich habe es verraten, es ist eine Katastrophe, die mit Schiffen zu tun hat. Und so beginnt auch die Katastrophe eben durch die Fahrt von zwei Schiffen in den Hafen nach Halifax.
Genau, es gibt einmal, das ist das wichtige Schiff, die norwegische Imo. Das ist ein ziviles Schiff. Das war gerade von den Niederlanden aus auf dem Weg nach New York. Und in Halifax mussten sich die neutralen Schiffe einmal alle quasi vorstellen, inspizieren lassen. Und die war auf dem Weg von den Niederlanden nach New York und war dort auf dem Weg, um Hilfsgüter für Belgien abzuholen. Belgien war ja quasi im Ersten Weltkrieg quasi das erste Land, das attackiert wurde, als die deutsche Armee danach Frankreich ja eigentlich rein wollte und quasi über Belgien gegangen ist. Belgien hatte mit Hungersnöten zu kämpfen und so weiter. Und deswegen gab es eben diese Schiffe, die bewusst oder ist es dann irgendwie dieses Belgium Relief, also halt quasi so Gruppen, die Hilfsgüter nach Belgien gebracht haben, um der dortigen Bevölkerung zu helfen. Und hier, das ist ein wichtiger Punkt, der kommt gleich nochmal, die Imo, die hätte nämlich eigentlich schon am Vortag den Hafen verlassen sollen. Also die liegt da jetzt vor Ort im Hafen von Halifax und hat etwas zu lange auf ihre Kohle gewartet und saß dort jetzt erstmal fest. Das ist unser erstes wichtiges Schiff, was wir im Kopf behalten müssen. Die zweite Rolle oder die zweite wichtige Rolle spielt die französische Mont Blanc. Das ist ein Transportschiff, das war am Vorabend aus New York in Halifax eingetroffen, war auf dem Weg nach Frankreich, nach Bordeaux und war im Grunde genommen in Halifax, um sich da später noch einem Konvoi nach Europa anzuschließen.
Und interessant beim zweiten Schiff, bei der Mont Blanc, ist ja die Ladung, die an Bord war.
Genau, also die Mont Blanc, das kann man echt so sagen, das war mehr oder weniger eine schwimmende Bombe. Die war vollgepackt mit Sprengstoff. Die hatte 200 Tonnen TNT, 2300 Tonnen Picrinsäure, das ist auch so ein Explosivstoff, der, Fun Fact, tatsächlich noch im bis ins späte 19. Jahrhundert in Backwaren genutzt wurde, um diese zu färben, bis zu viele Leute dadurch vergiftet wurden. Hier war es aber als Explosivstoff dabei. Benzol, das ist ein leicht entzündlicher Kohlenwasserstoff, eine Flüssigkeit. Und dann noch etwas, das nennt sich Zellulosenitrat bzw. Schießbaumwolle. Das ist auch so ein leicht brennbarer Stoff. Der wird zum Beispiel in Lacken und Klebstoffen genutzt. Also dieses Schiff war komplett voll mit Sprengstoffen und explosivem Material.
Jetzt frage ich mich, also okay, das war eine andere Zeit damals. Klar, es war ein Weltkrieg, aber trotzdem war es zulässig und erlaubt, dass so ein Schiff, das so eine Gefahr eigentlich war, per se schon aufgrund der Ladung, dass das in so einen Hafen, der so belebt ist, wo so viel los ist, überhaupt reinfahren darf und gerade auch durch diese enge Meerenge.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, die hätten das tatsächlich nie und nimmer vor dem Krieg so nah an den Hafen gelassen mit dieser Ladung. Es war wirklich so, dass wegen dieser deutschen U-Boot-Attacken, also musst du dir echt vorstellen, diese U-Boote, die lagen halt irgendwie vor Häfen, vor Städten und so weiter und haben dort dann im Grunde genommen einfach gelegen, gewartet und dann Schiffe angegriffen, wenn die vorbeifuhren. Und das kannst du dir ja vorstellen, gerade bei so einem Schiff, wobei, und das ist auch ein ganz spannendes Detail, normalerweise wäre so ein Schiff auch anders markiert gewesen. Normalerweise hätten dort Warnflaggen dran gegangen. Es wäre in irgendeiner Art und Weise markiert gewesen, die zeigt, dieses Schiff hat eine wahnsinnig gefährliche Ladung. Aber das wäre ja quasi so gewesen, als würde man dieses Schiff für die U-Boote bewerben, um hier schießt bitte dieses Schiff ab.
Ja, macht
und,
Sinn, ja.
Ja, und dementsprechend hatte es auch diese Markierung nicht. Also das war wirklich davon einfach, das Risiko sollte reduziert werden, dass dieses Schiff einfach abgeschossen wird in irgendeiner Weise und durfte deswegen auch dann so nah an den Hafen dran.
Man hat diese Katastrophe dadurch quasi verhindert, aber eine andere Katastrophe ausgelöst durch die Tatsache, dass dieses Schiff in den Hafen fahren durfte. Ich glaube, das kann man so sagen. Was genau ist jetzt passiert an diesem Dezembertag in 1917?
Ja, also unsere beiden Protagonisten, die Imme und die Mont Blanc, die haben wir jetzt im Kopf. Und jetzt rufen wir uns nochmal das mentale Bild zurück, diese Seeenge, diese Art natürliche Kanal, der vom Hafen von Halifax rausführt in den Atlantik hinein oder eben vom Atlantik zum Hafen hinein. Das müssen wir uns nochmal vorstellen und da sind Schlepper unterwegs, Dampfschiffe, Transportschiffe auf dem Weg nach Amerika oder von Amerika aus nach Europa. Also es ist einfach richtig, richtig viel los. Und deswegen auch diese strengen Regeln zur Navigation, wie wird hier durchgefahren und so weiter. Und eigentlich, und das wussten eigentlich auch alle. Und in diesem Szenario, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, geht's jetzt los. Also es ist 7.30 Uhr morgens, es ist im Dezember, es soll eine klare Kälte gewesen sein an diesem Tag. Und um 7.30 Uhr los geht es mit dem ersten Fehler. Die Immo, das ist das norwegische Schiff, auf dem Weg nach New York, das liegt ab. Und das hätte ja eigentlich schon am Vortag ablegen sollen, konnte aber nicht, weil es auf die Kohle warten musste. Und jetzt legt es ab und legt richtig los und fährt mit viel zu hoher Geschwindigkeit raus aufs Meer, durch diesen Kanal, verlässt den Hafen, um diese verlorene Zeit einzuholen. Und es fängt schon so ein bisschen an, die Immo muss erst einem amerikanischen Dampfschiff Frachter ausweichen, passieren sich dann auf der Steuerbordseite, also ne, Steuerbord rechts, also was eigentlich ja nicht passieren soll, das ist ein bisschen wie rechts überholen auf der Autobahn.
Ja, stimmt. Wir haben ja gesagt, nur Backbord sollen sie überholen.
Genau, genau. Also auf Backbord ja links, also dass die im Grunde genommen jeweils nur ein Schiff auf der, also genau, sich eigentlich nur links sozusagen überholen, beziehungsweise es geht ja nicht ums Überholen, sondern das Entgegenkommen. Ne?
Stimmt, ja.
Ja. Ja. Und da passiert quasi schon der erste Fehler und dann kurz danach muss sie einem Schlepper ausweichen, der sich so etwa in der Mitte des Kanals befand. Beziehungsweise könnte man sagen, die Imo hätte eigentlich diesem Schlepper ausweichen sollen oder der Schlepper andersrum. Und dadurch bewegt sich, durch dieses Ausweichmanöver bewegt sich die Imo immer weiter zur Küste auf der Backbordseite. Also als ob es quasi in die Spur der Gegenfahrbahn sozusagen reingerät.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was einem hilft, sich das vorzustellen. Also die Imo bleibt nicht auf ihrer Spur, sondern driftet davon ab. Und das ist ja gerade in diesem engen Kanal extrem gefährlich.
Genau, genau. Und in dieser Zeit fährt jetzt die Mont Blanc in die Seeenge ein. Es war das zweite Schiff an dem Morgen nach dem Hochziehen der U-Boot-Netze. Das fand ich nämlich richtig spannend.
Was sind U-Boot-Netze?
Genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Und zwar, und deswegen konnten die Schiffe auch nur tagsüber in diese Seeenge einkehren und nicht nachts. U-Boot-Netze sind wirklich einfach Netze, die über den Boden gespannt sind und bis nach oben, um halt zu vermeiden, dass jetzt über Nacht sich hier so ein U-Boot einfach unter der Wasseroberfläche bis irgendwie Meter vor den Hafen quasi fortbewegt. Also wirklich einfach ein Netz, um U-Boote zu fangen oder abzuhalten quasi.
So einfach im Grunde eigentlich dann. Ja, einfach so ein Netz zu spannen.
Ja.
Okay. Das heißt, die Mont Blanc fährt jetzt auch in diese Seeenge ein, ist auf der richtigen Seite aus ihrer Sicht. Und ja, was passiert jetzt mit den beiden Schiffen?
Genau, also die fährt ein, die Mont Blanc, wird geführt von einem erfahrenen Hafenpiloten. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal in der Folge, dass, also selbst auch über 100 Jahren war es schon so, es gibt diese Piloten. Das sind quasi Kapitäne oder zumindest halt Seemänner, die oder Steuermänner, die quasi einen bestimmten Teil perfekt kennen. Wenn sich jemand erinnert, noch an den Fall hier im Suezkanal vor ein paar Jahren mit der, Evergreen?
Evergreen?
Ja.
Ich glaube ja. Also der Frachter, der quasi sich da verkeilt hat.
Genau, und da war ja eigentlich auch die Frage, so eigentlich, das Ding ist eigentlich auch von einem Piloten eben gefahren worden, der sich halt quasi, der quasi nichts anderes macht, als Schiffe, als die Kontrolle zu übernehmen und dann Schiffe durch den Suezkanal zu führen. Also das ist quasi eine spezielle Rolle. Das sind Leute, die eigentlich wie diese Ecken wie ihre Westentasche kennen und deswegen eben auch dann für kurze Zeit übernehmen, um ein Schiff durch ein bisschen schwieriges Terrain zu navigieren. Und dieser Hafenpilot, Francis Mackey, der übernimmt die Imo und der sieht schon aus einem Kilometer Entfernung die Imo und merkt, das könnte gefährlich werden. Ich stelle mir vor, der sieht das, wie die irgendwie quasi auf, also ihm quasi sozusagen frontal mehr oder weniger entgegenkommt und einfach sieht so, okay, die wird ihn wahrscheinlich Steuerbord, also rechts überholen, was natürlich eigentlich überhaupt nicht geht.
Genau, und er gibt ja sogar, das fand ich ja sehr interessant, wie da kommuniziert wird, er macht sich ja bemerkbar auf diese Situation, weil ja, Funk oder so wurde nicht benutzt oder gab es nicht oder war zumindest irgendwie der kompliziertere Weg. Und er pfeift einfach mit dem Schiff dann.
Genau, er gibt das Signal mit der Schiffspfeife einmal, ein kurzes Signal. Und damit signalisiert er, dass er Vorfahrt hat. Aber er kriegt die Antwort von der Imo, zwei kurze Pfiffe zurück. Und das bedeutet, die Imo weicht nicht aus. Die wird ihren Kurs nicht ändern. Das ist quasi das Signal. Ich hatte auch nochmal nachgeschaut, warum war das so? Aber konnte nichts genau finden. Aber da war ich auf jeden Fall überrascht von dem Selbstbewusstsein.
Ja. Oder war da so viel Druck dahinter, dass sie die Zeit so aufholen wollten, dass eine Kursänderung irgendwie einfach sehr viel Zeit gefressen hätte vielleicht?
Das denke ich auch. Wahrscheinlich wird das eine Rolle gespielt haben. Und wenn man sich vorstellt, dass eben diese Mont Blanc, die ja nicht markiert war, wahrscheinlich wäre das auch nicht passiert, wenn die als Gefahrengut Transporter quasi markiert worden wäre. Aber so ist es eben so, die Immo sagt, sie wird nicht ausweichen. Und Mackie, der Pilot auf der Mont Blanc, lässt die Motoren abstellen und bewegt das Schiff noch so seitlich leicht quer, in der Hoffnung, dass dann die Immo sich auch nach Steuerbord, also ne, ihrem rechts bewegt, ihm ausweicht. Mackie betätigt dann auch wieder die Pfeife. Was macht die Immo? Erwidert wieder mit dem doppelten Pfeifton, also sagt wieder hier, sie wird sich nicht quasi aus ihrer Spur bewegen. Und da zu dem Zeitpunkt waren beide Schiffe aber schon so nah beieinander, dass eigentlich klar war, es wird eine Kollision geben. Es bildet sich ein Publikum ein bisschen am Hafen, die Leute haben ja auch das Pfeifen gehört, da wird jetzt geguckt, ist ja auch spannend. Und die Seeleute, die verstehen auch schon, okay, das wird hier jetzt irgendwie eine schwierige Situation. Beide Schiffe haben dann auch schon ihre Motoren abgestellt und driften in langsamem Tempo aufeinander zu.
Das ist wie in so einem Katastrophenfilm, oder? Wo das jetzt wirklich bewusst provoziert wird. So klingt das jetzt irgendwie. Und die Motoren sind aus und der Pilot der Mont Blanc hat aber sogar noch eine Idee, um in letzter Minute diesen Zusammenstoß zu verhindern.
Genau, er versucht es nochmal, er steuert hart nach Steuerbord, also nach rechts, um irgendwie dran vorbeizukommen und bringt dann auch quasi die Schiffe fast parallel nebeneinander. Und da gibt die Immo dann drei Pfeifen aus. Drei Pfeifen bedeutet hier, das ist das Signal, dass sie zurücksetzt. Also sie legt quasi den Rückwärtsgang ein. Und das ist es dann quasi, was aber die Kollision auslöst. Nämlich durch dieses Zurücksetzen verschiebt die, also die geht nicht komplett gerade zurück, sondern sie verschiebt sich etwas und der vordere Teil der Immo schwenkt in die Mont Blanc, der Bug der Immo stößt dann in den Lagerraum des anderen Schiffes rein. Und ja, es war ja so, die waren ja nur so langsam aufeinander zugedriftet. Das heißt, eigentlich war die Kollision relativ milde. Also da ist jetzt noch niemand verletzt worden, gestorben oder sowas. Es war im Grunde genommen so eine Slow-Mo-Zusammenstoß so ein bisschen. Es ist Schaden entstanden, aber im Grunde genommen eine relativ milde Kollision.
Aber es klingt schon so, als würde jetzt mehr passieren, als einfach nur technischer Schaden am Material.
Genau, das war nämlich wirklich so der Anfang vom Ende quasi, denn durch diese Kollision, auch wenn sie nicht besonders stark war, sorgt dafür, dass an Deck der Mont Blanc Fracht umfällt und sich übers Deck verteilt. Und darunter eben auch dieses leicht entzündliche Benzol. Und dieses Benzol, das verteilt sich übers komplette Deck und fließt auch in den Laderaum über Löcher und so weiter. Und dann, ne, die Motoren sind ja noch aus, macht die Immo wieder ihre Maschinen an und dadurch bildeten sich Funken an der Hülle der Mont Blanc tatsächlich. Und diese Funken sind es, die das Benzol in Brand setzen. Tatsächlich erst nur so quasi in der Nähe des Wassers, weil es hier so runtergelaufen ist. Und dann arbeitet sich in kürzester Zeit Flammen am Schiffsrumpf hoch. Und so wird dieses Feuer ausgelöst, was sich jetzt hocharbeitet. Und der Kapitän versteht den kompletten Ernst der Lage direkt. Er weiß ja, was an Bord ist und er lässt direkt das Schiff evakuieren. Kein Versuch, nochmal das Feuer zu löschen und so weiter. Er wusste wahrscheinlich, dass es verloren ist, wobei er wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet hat, wie groß die Explosion wird, aber er lässt direkt das Schiff evakuieren. Also die Seeleute verlassen das Schiff in Rettungsbooten, die probieren sogar noch andere Schiffe zu warnen, werden aber einfach nicht gehört. Das ist schon so ein bisschen chaotisch, ist viel los, es ist laut und das waren ja französischsprachige Seeleute, die wohl auch einfach nicht verstanden wurden von den vor allem englischsprachigen Kanadiern dort.
Und ja, wie geht's denn weiter? Also er kämpft ja ein bisschen auf verlorenem Posten, weil ihm ja wohl auch klar ist, bei der Ladung, das wird eventuell eine ganz schöne Katastrophe werden. Was passiert in den nächsten Minuten dann?
Ja, also es gibt noch einen Versuch von einem der Schlepper. Tatsächlich ist es der Schlepper, dem die Immo kurz zuvor noch ausgewichen war. Der ergreift die Initiative, der hat wohl auch hier einen Schlauch an Bord, quasi mit dem er Feuer löschen kann und versucht noch das Feuer zu löschen, merkt aber sehr schnell, das ist viel zu stark und das bringt hier nichts. Und die probieren dann noch zusammen mit anderen Schiffen in einem wirklich letzten verzweifelten Akt, die Mont Blanc vom Pier wegzuziehen, um wenigstens einigermaßen den Schaden zu begrenzen. Aber es ist tatsächlich genau in dem Moment, dass die Explosion geschieht. Und die ist dann wirklich absolut einzigartig. Ich denke, oder auch immer noch in vielerlei Hinsicht einzigartig.
Kannst du das irgendwie vergleichen oder ja, irgendwie einordnen, um sich vorzustellen, wie stark diese Explosion abgelaufen ist?
Ja, also die Explosion hatte eine Gesamtstärke von 2,9 Kilotonnen TNT-Äquivalent. So misst man das bei Explosionen. Um das mal in einen bestimmten Rahmen zu setzen, die Explosion in Beirut haben bestimmt viele mitbekommen, vielleicht auch die Bilder im Kopf, ja. Wie dort dieser Speicher oder so ein Silo war, das ja da in Beirut explodiert ist vor ein paar Jahren und auch ja große Teile der Stadt zerstört hat, überall Gläser, Fenster hat zersplittern lassen und so weiter. Das waren 1,1 Kilotonnen. Enschede, haben wir bereits drüber gesprochen, haben wir eine Folge drüber.
Genau, das war die Explosion in der Feuerwerksfabrik damals.
Genau, Feuerwerksfabrik in Enschede, die auch ein komplettes Stadtteil quasi dem Erdboden gleich gemacht hat mit 1000 Verletzten, über 100 Toten damals. Und das waren 1,8 Kilotonnen. Also wir quasi bei dieser Halifax-Explosion, das sind etwa dreimal Beirut und nochmal Enschede plus nochmal die Hälfte davon drauf. Wenn man es mit einer Atombombe vergleichen will, zum Beispiel die in Hiroshima, hatte ja 13 Kilotonnen TNT-Äquivalent. Also noch ein ganzes Stück mehr, aber du musst dir auch vorstellen, das war 1917, das war noch eine ganze Weile, das war noch ja fast 30 Jahre davon entfernt, bis die erste Atombombe fallen sollte.
Okay, also es sind krasse Dimensionen. Also wenn man sich sowas überhaupt irgendwie bildlich vorstellen kann. Also ja, ich glaube, die Bilder von Beirut haben viele noch im Kopf. Das hat man so mitbekommen. Kannst du noch so ein paar Daten oder Zahlen, hast du da was gefunden, wie sich diese Explosion dargestellt hat dann dort vor Ort?
Ja, also es gibt einige Zahlen, sage ich mal, die wirklich noch mal klarer machen, wie massiv diese Energie dahinter war, die dort bei der Explosion freigesetzt wurde. Also es ist eine Schockwelle entstanden, die sich mit 1000 Metern pro Sekunde vom Schiff weg bewegt hat. Es ist tatsächlich so eine Art Mini-Tsunami entstanden, also es ist eine Flutwelle entstanden, die auch noch, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, die quasi dann von dem Schiff weggeschwappt ist. Es gab Temperaturen bis zu 5000 Grad Celsius, also es ist weiß glühendes Metall hat sich über die anliegenden Städte, also Halifax und Dartmouth, verteilt. Und was ich richtig krass fand, die Mont Blanc, die hatte eine Kanone, so eine 90 Millimeter Kanone, also echt ein schon richtiges, also großes Gerät. Und diese Kanone ist später 6 Kilometer entfernt gefunden worden. Also dieses Riesending ist halt wirklich 6 Kilometer weiter geschleudert worden. Ja. Der Anker, der Mont Blanc, der auch eine halbe Tonne wiegt, 500 Kilogramm, der ist später circa 3 Kilometer weiter entfernt gefunden worden, um sich das mal so klar zu machen, also was dahinter stecken muss. Und ja, eine Rauchsäule ist entstanden, die hat sich fast 4 Kilometer in den Himmel gezogen und die Explosion konntest du sogar noch in Städten spüren, die etwa 200 Kilometer entfernt waren.
Wahnsinn, das sind... Also ich finde gerade jetzt der Anker, der eine halbe Tonne, hast du gesagt, schwer ja. ist. Und ich glaube, jeder hat so einen Anker mal irgendwie, oder kann sich das vorstellen und weiß, was für ein schweres Ding das ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier 3 Kilometer weiter dann geflogen ist und da gefunden wurde, also das ist Wahnsinn, was da für eine Kraft dahinter war, hinter dieser Explosion. Und ich will mich gar nicht trauen, das zu fragen, aber was hat das für Folgen gehabt für vor allem die Menschen, die in diesen, gar nicht mehr so unbedingt am Schiff sind, sondern ja eben auch, sie müssen ja gar nicht direkt am Hafen gewesen sein, sondern auch weiter weg. Was für Folgen hat das da gehabt für die Menschen in der Gegend?
Ja, also kannst du dir vorstellen, also ich denke, wenn man sich das nochmal so überlegt mit dem Anker und so weiter, wird einem das schnell klar, also insgesamt sterben etwa 2000 oder knapp 2000 Menschen bei dem Unglück. Es ist tatsächlich immer noch nicht hundertprozentig klar, wie viele genau. Es wird auch noch bis heute quasi erforscht. Und 1600 Menschen etwa sind quasi direkt tot bei der Explosion. Also sterben im mehr oder weniger im Moment der Explosion und um die 9000 Leute werden zum Teil sehr, sehr schwer verletzt. Was ich besonders krass fand, also mehrere tausend Einlieferungen mit Augenverletzungen. Weil du kannst dir vorstellen, bei der Explosion sind alle Scheiben splittern halt einfach. Ja. Und dadurch gab es hunderte Menschen, die zwar überlebt haben, aber erblindet sind bei dem Unglück, weil sie eben Glassplitter in die Augen bekommen haben. Es gibt Beispiel, ja, war ja auch richtig, richtig gruselig auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von John Davidson, das ist ein, zumindest in Kanada, sehr bekannter Überlebender, der war nämlich 2 Jahre alt, als die Explosion passiert ist und er saß da gerade eben als Kind auf dem Fensterbrett und hat mit seinem Spielzeugzug auf dem Fensterbrett gespielt, als es passiert ist, hat er eben rausgeschaut und ist komplett erblindet deswegen. Und der ist in Kanada zumindest recht bekannt, weil der noch viele, fand ich ganz interessant, weil der erst 2 Jahre alt war, aber eben sozusagen als Augenzeuge noch so da auch zum Beispiel im Fernsehen aufgetaucht ist und so weiter. Und sein Schicksal ist aber auf jeden Fall ein Beispiel für wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausende andere.
Ich hab ihn dann gegoogelt, nachdem ich von dem Fall und von ihm auch gehört habe. Und er ist, ja, er war Mechaniker, ich weiß nicht, ob er Automechaniker war, oder er hat zumindest sehr viel gebastelt. Und es gibt ein Buch über ihn, wo er gezeigt wird, wie er eben da in seiner Werkstatt tüftelt und bastelt und schraubt, hat Familie gegründet, hat Kinder gehabt und hat, ich glaube, ein relativ aus seiner Sicht schönes Leben gehabt, trotz dieses krassen Schicksals. Und das, was du auch gesagt hast, dass er in Kanada so eine bekannte Persönlichkeit ist und man ihn kennt, habe ich dann auch wiedergefunden durch eben dieses Buch. Und aber ich find's krasse, eine krasse Geschichte und überhaupt wahnsinnige Schicksale, wenn du das hörst. Also gerade die Vorstellung, der hat da einfach nur am Fenster gespielt und aus dem Fenster geschaut und dann passiert sowas. Also ja, das, finde ich, geht einem schon nahe. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also so dieses, das aus diesem völlig Alltäglichen herausgerissen zu werden und auch ohne da irgendwas selbst für zu können, das finde
genau.
ich. Bei diesem hier auch besonders, aber natürlich auch bei vielen anderen Fällen, finde ich, ist das immer so eine Sache, die ich besonders gruselig finde. Und es war ja auch so, genau, also es ist natürlich, also wahnsinnig viele Menschen gestorben, schwer verletzt worden. Und diese Stadt ist natürlich fast, also einfach platt gemacht worden. Also kannst du dir vorstellen, in einem Radius von etwa 2,5 Kilometern ist quasi alles dem Erdboden gleich gemacht worden. Insgesamt 12.000 Gebäude, die dabei zerstört wurden, vom kleinen Holzhaus bis hin zu Fabriken, die es dort gab, ist es wirklich alles zerstört worden. Und Augenzeugen werden berichten. Und das sieht man auch in Bildern, wenn man sich die mal so anschaut. Deswegen, das kann man das echt gut nachvollziehen. Das war so ein Gefühl, der Krieg ist in Kanada angekommen. Also obwohl tausende Kilometer von der Front in Frankreich entfernt, ist er in Kanada angekommen, denn die Stadt, die Umgebung sah genauso aus, mehr oder weniger, wie diese Bilder, die man vielleicht kennt, so von dem Niemandsland in Frankreich zwischen hier den deutschen und französischen Armeen.
Ich bin noch auf eine spannende Geschichte auch in diesem Zusammenhang gestoßen, und zwar von Patrick Coleman, denn er ist Eisenbahner gewesen. Das catcht mich natürlich wieder. Total. Er war Fahrdienstleiter. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, was ein Fahrdienstleiter ist, weil wir das zum Beispiel in der Folge zum Zugunglück in Rade vom Wald erklären. Also ein Fahrdienstleiter ist quasi wie ein Fluglotse, und er koordiniert die Züge auf der Schiene, stellt Signale und so weiter. Und Patrick Coleman war Fahrdienstleiter und er hat direkt am Pier gearbeitet, nämlich dort, wo die Explosion stattfand. Und was ist mit ihm dann passiert?
Ja, also es ist eine absolut, muss man wirklich sagen, so sehr heroische, aber natürlich auch tragische, aber auch wirklich sehr heroische Geschichte. Also der hat, wie gesagt, das an dem Pier gearbeitet. Und es gab ja eine kurze Phase, wo dieses Schiff in Flammen stand, aber noch nicht explodiert war. Und während das passiert ist, hat Patrick Coleman gecheckt, das wird ein richtig großes Problem. Das wird explodieren. Er wusste auch wohl, dass es ein Munitionsschiff ist. Und was er gemacht hat, und andere waren schon weggelaufen, hatten sich schon selbst in Sicherheit gebracht. Und er ist tatsächlich zurück zu seinem Posten gegangen hat von dort dann ein Telegramm an alle anderen Stationen in der Umgebung abgeschickt mit der Nachricht, alle Züge müssen gestoppt werden. Er warnt die anderen Stationen davor, hier in Halifax liegt ein brennendes Munitionsschiff vor Ort und er und um die Passagiere oder Zugpassagiere zu retten, direkt jeden Zug stoppen, keine Züge mehr nach Halifax schicken. Und er verabschiedet sich dann in dem Telegramm mit dem Hinweis, dass dies wohl seine letzte Nachricht sein wird.
Boah, das kriege ich echt Gänsehaut, wenn man sich das so vorstellt. Also er ist wirklich noch kurz vor seinem eigenen Tod, den er wahrscheinlich dann auch schon abgesehen hat, noch zum Helden geworden und hat hunderte andere Menschenleben noch gerettet.
Genau, also mindestens ein Zug mit 300 Passagieren ist genau deswegen halt stehen geblieben und ist so gerettet worden. Und Patrick Homan selbst hat die Explosion tatsächlich dann auch wirklich nicht überlebt.
Überhaupt nach der Explosion, wie muss man sich das dort vorstellen? Ich kann mir ja vorstellen, wenn alles zerstört ist, die Stadt, und es gibt wirklich tausende Tote, Verletzte, es muss ja ein absolutes Chaos da ausgebrochen sein, oder?
Ja, absolut. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Chaos, also Tote, Verletzte, kein Haus steht mehr. Also wirklich, also absolut albtraumhafte Umgebung oder Situation muss das gewesen sein. Was dazugekommen ist, es gab viele Überlebende, die dachten, das ist ein deutscher Angriff, dass hier irgendwie, ich weiß nicht, jetzt deutsche Schiffe irgendwie davor sind oder hier deutsche Flugzeuge Bomben fallen lassen. Und es war auch erst so, Soldaten haben sich auch erst zur Verteidigung der Stadt bereit gemacht. Aber es wurde dann relativ schnell klar, dass es eben dieses explodierte Schiff war. Aber aus dieser Situation, das finde ich also auch schrecklich, diese Forschung dann irgendwie erstmal zu denken, das geht jetzt weiter, das war jetzt nur der Anfang. Und es war dann auch so, dass zum Glück relativ schnell Hilfe kam aus anderen Teilen Kanadas, aus den nördlichen USA, direkt, also es war dann ein bisschen später, aber so direkt in den Minuten danach begannen dann eben auch teilweise Überlebende, gemeinsam noch mit den Überlebenden der Feuerwehr. Von der Feuerwehr sind auch viele ums Leben gekommen, die auf dem Weg zu dem Schiff waren, dann eben da Verletzte zu bergen. Und einfach zu schauen, dann noch so viele Menschen wie möglich zu retten. Was ich sehr tragisch fand, am nächsten Tag, also wirklich nur einen Tag danach, zieht ein Blizzard über die Stadt hinweg und hinterlässt fast einen halben Meter an Schnee, der liegt. Also wirklich eine Katastrophe nach der anderen. Was ein kleiner Vorteil war, eben dass durch diesen Krieg so relativ viel medizinisch geschultes Personal, also auch Soldaten, Sanitäter und so weiter, die vor Ort waren, die helfen konnten. Und was eine Sache war, das fand ich sehr tragisch, Kanada hat ja eine, ich sag mal, schwierige Geschichte, so auch mit der indigenen Bevölkerung dort. Und in der Nähe, nämlich gab es eine Siedlung von den Mi'kmaq, das ist quasi so ein indigener Stamm dort. Und die wurden tatsächlich völlig im Stich gelassen. Also die sind, ich glaube, um die hat sich so niemand so richtig gekümmert. Und die sind dann auch alle, haben sich dann, weil eben alles kaputt war, mussten sich dann in andere Teile Kanadas bewegen und sind auch tatsächlich nie wieder in ihre zerstörte Siedlung zurückgekehrt.
Es gab Menschen, die das Glück hatten, diese Katastrophe sogar zu überleben. Einer davon war Billy Wells. Und es gibt einen Bericht von ihm über ihn. Was hast du über ihn rausgefunden?
Ja, richtig spannende Geschichte. Das war wirklich so genau einer wenigen, die es aus nächster Nähe geschafft haben. Der war nämlich Teil einer Feuerwehrmannschaft, die mit der Patricia oder der Patricia, das war nämlich Halifax einziges motorisiertes Feuerwehrfahrzeug. Da war einfach eine andere Zeit, die wurden sonst vor allem von Pferden gezogen. Und er ist zusammen mit seiner Crew, setzt sich in diesen motorisierten Feuerwehrwagen und düst dorthin. Und er ist nämlich später auch im Fernsehen, im kanadischen Fernsehen noch interviewt worden. Er düst dorthin mit seiner Crew, er sieht die Flammen 150 Meter bereits im Himmel oder 50 Meter hoch und zu heiß, um sie direkt anzuschauen. Und noch während er und seine Mannschaft die Schläuche anschließen, also er war der Fahrer, explodiert die Mont Blanc. Und die Explosion reißt die Muskeln seines rechten Arms ab, schleudert ihn aus dem Fahrersitz in diese Flutwelle, die von der Explosion ausgelöst wurde, wird mitgerissen von den Fluten, verheddert sich dann in einer Telefonleitung, er trinkt dort fast, aber schafft es dann noch letztendlich.
Finde ich Wahnsinn. Also ich, als du jetzt angefangen hast zu erzählen, habe ich mich gefragt, wie kann man sowas überleben?
Ja.
Und ja, krass.
Ja, und er hat's gerade so überlebt, lag danach dann auch die nächsten Monate in einem Krankenhaus, um sich zu erholen. Und stirbt letztendlich 1971, also hat noch ein langes, erfülltes Leben geführt. Und was ich da echt schrecklich fand, also er berichtet dann auch eben, wie das war, durch diese zerstörte Stadt noch zu, er muss ja orientierungslos herumgewandert sein. Er berichtet eben davon, von Menschen, die in Telegrafenkabeln hängen, die kopflos aus dem Fenster hängen und so. Also das muss wirklich so die absolute Hölle gewesen sein.
Krasse, krasse Geschichte. Und das zu überleben, auch ein Wahnsinn, weil du ja auch ein Leben lang mit deinen Gedanken und Erinnerungen, die bleiben dir ja auch trotzdem an eben genau diese kleinen, ja, schrecklichen Momente, die du da so erlebt hast. Es gab noch etwas, das fand ich total abstrus, aber es war wohl tatsächlich lange Zeit oder bis heute teilweise immer noch, hält sich so ein Gerücht oder vielleicht eine Art Verschwörungstheorie, würde man heute vielleicht sogar sagen, ob deutsche Spione etwas mit dieser Explosion zu tun haben.
Ja, genau, also das war direkt das Gerücht danach und man kann das besser nachvollziehen, wenn man sich nochmal in die Zeit zurückversetzt. Kennt vielleicht auch oder hat ein oder andere vielleicht schon mal gesehen, auch so diese Propagandaposter von damals, also jetzt Erster Weltkrieg jetzt, wo es natürlich auch schon Propaganda gab und so und die sehr auch eine Paranoia im Grunde genommen, Paranoia erzeugt hat, auch so antideutsche Ressentiments natürlich. Es gab natürlich auch Deutsche, die dort in Kanada gelebt haben, die mit dem Krieg mit dem Krieg in Europa an sich nichts zu tun hatten und dementsprechend und auch wegen der strategisch wichtigen Lage von Halifax natürlich lag das sogar fast ein bisschen nah. Vielleicht war das ein Angriff und keine Explosion oder es war Sabotage durch Spione. Es ging sogar so weit, dass hier der norwegische Steuermann, der Imo, also des Schiffs, was im Grunde genommen die Kollision ausgelöst hat, der hat schwer verletzt überlebt und wurde verhaftet tatsächlich, weil es irgendwie das Gerücht gab, der hätte sich komisch verhalten, er hätte einen Brief auf Deutsch geschrieben und dann wurde er erstmal von der Militärpolizei verhaftet und vernommen. Stellte sich später alles heraus, war alles falsch, es war ein Brief auf Norwegisch. Also war alles falsch in dem Sinne. Was auch krass war, die deutsche Bevölkerung von Halifax wurde danach erstmal kollektiv ins Gefängnis gesteckt und damit, weil die wahrscheinlich Angst hatten, die machen jetzt noch irgendwas. Und diese Gerüchte sind tatsächlich nie so komplett verschwunden. Es gab auch wohl vor nicht allzu langer Zeit nochmal so eine fiktive Serie, die das Unglück aufnimmt. Und da tauchen wohl tatsächlich diese deutschen Spione aus. Also finde ich total verrückt. Also mehr als 100 Jahre später und dieses Gerücht hält sich. Aber es gibt wirklich keine Beweise dafür.
Total spannend, ja. Aber lag, wie du auch sagst, einfach an dieser Zeit und überhaupt Krieg. Und ja, also, aber ja, ist eine spannende Sache. Gibt es denn, hat man diese Katastrophe in irgendeiner Form juristisch aufarbeiten können? Weil man kann ja schon sagen, dass ausgelöst wurde das Ganze ja durch diese Kollision von diesen zwei Schiffen, wo sich das eine Schiff eben nicht an die Regeln gehalten hat.
Ja, genau. Es gab eine intensive Untersuchung von dem Vorfall und Max, das sind ja hier immer unsere Jura-Diskussion, wir als absolute Laien. Und ja, wir freuen uns auch immer über Nachrichten auf Instagram, die uns...
Wir sind wirklich keine Juristen, das muss man wirklich sagen. Wir haben wir haben kein Jura studiert und auch sonst nichts damit zu tun gehabt. Also wir haben immer so ein gutes Bauchgefühl, wie wir Urteile bewerten. Das glaube ich, genau. Das kann man sagen. Aber das qualifiziert uns wirklich für überhaupt keine juristische Einschätzung.
Genau.
Aber es haben andere Leute, haben diese Katastrophe tatsächlich untersucht und man hat jemanden verantwortlich machen können, oder?
Genau. Und ich möchte trotzdem, ne, mit dieser ganzen Einladung möchte ich dich trotzdem fragen, Max, was glaubst du denn, wer Schuld hatte?
Naja, also nach der Vorgeschichte natürlich das norwegische Schiff, die Imo, weil sie ja vom Kurs abgewichen ist und dann ja auch auf diesem Kurs geblieben ist und sich ja auch mit den Pfeifsignalen das ja auch so kommuniziert hat, dass sie da drauf bleibt und nicht ausweicht. Sag ich jetzt als juristischer Laie.
Genau, hätte ich auch gesagt. Hätten wahrscheinlich auch die Leute damals gesagt, aber diese Untersuchungskommission ist zum Resultat gekommen, es war der Kapitän der Mont Blanc, es war der Pilot der Mont Blanc, also der quasi dafür zuständig war, das Schiff durch diese Seeenge zu führen, und es war der kanadische Marineoffizier, der für den Hafen zuständig war, sozusagen so der oberste Kommandant des Hafens. Und diese drei wurden als Hauptverantwortliche für die Kollision identifiziert, was auch definitiv damals auch schon zu Erstaunen geführt hat. Denn die Begründung war, wegen der gefährlichen Ladung hätte die Mont Blanc ganz besonders aufpassen müssen, dass so etwas nicht passiert. So ein bisschen eine Umkehr. Man kann das darin interpretieren, dass es dort auch in Kanada ja immer mal wieder so, ich glaube, gibt's auch immer noch an sich so ein bisschen so diese Spannung zwischen der französischen und englischsprachigen Bevölkerung, und es gab tatsächlich so ein antifranzösische Stimmung in Ressentiments in Halifax, kann man schon so sagen, und ne, Mont Blanc war ein französisches Schiff, und dass das Resultat der Befund auch dadurch eben gelenkt wurde, durch diese antifranzösische Stimmung. Und alle drei wurden dann tatsächlich auch wegen Totschlags und wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Das ist dann vor ein Gericht gekommen, und der Richter hat dann aber befunden, es gibt keinerlei Beweise dafür, alle Klagen wurden fallen gelassen.
Hätte ich jetzt auch ja für irgendwie nicht richtig empfunden, wenn es tatsächlich dazu einem Urteil gekommen wäre. Es gab später dann sogar noch ein zivilrechtliches Verfahren, und zwar wurden da die beiden Schiffseigentümer angeklagt.
Beziehungsweise, genau, die haben sich sozusagen selbst oder gegenseitig sozusagen, um zu klären, wer hier, die wollten natürlich ihr Geld wieder haben.
Ah, okay, ja, verstehe. Okay, wie ist das denn ausgegangen?
Ja, da ist es tatsächlich auch das erste Urteil gewesen. Erst wurde die Mont Blanc verantwortlich gemacht, genau wie in dieser Untersuchungskommission. Das ist dann aber nochmal in zwei Revisionen. Hier kommt nochmal wieder hier der Jura-Laie. Ich fand es irgendwie verrückt, dass es auch schon 1917 dieses typische, eigentlich nicht so die Überraschung, aber dass es damals auch schon so Gerichtsverfahren gab, die mehrere Runden durchgangen sind.
Das stimmt,
hat sehr,
ja,
sehr modern auf mich gewirkt quasi.
Stimmt jetzt, ja, genau. Ja. Das heißt, gegen das Urteil kann Rechtsmittel eingelegt werden.
Genau, das haben die gemacht. Es gab dann nochmal zwei weitere Verhandlungen dazu, und letztendlich wurde dann befunden, beide Schiffe tragen Verantwortung in gleichen Teilen. Das ist, so kann man sagen, glaube ich, vielleicht so das ultimative finale Urteil.
Ja. Ja, was für eine Geschichte. Also ich finde es Wahnsinn von Anfang bis Ende. Also einmal die Zeit finde ich super spannend, diese Kriegsdrehscheibe in diesem relativ kleinen und dann doch nicht so kleinen Halifax in Kanada. Die Katastrophe, die Ladung und dann diese Explosion von wirklich gigantischem Ausmaß. Also Wahnsinn. Finde ich gruselig und spannend. Und ja, vielen Dank, dass du diesen Fall ausgegraben hast, muss man sagen.
Von sehr gerne.
1917, ja.
Ja, nee, war insgesamt echt ein sehr, sehr spannender Fall. Ich kann auch noch empfehlen, das verlinken wir natürlich auch auf Instagram. Die CBC, die ist die staatliche kanadische Rundfunkgesellschaft, die hat so eine interaktive Web-Experience gemacht mit 360-Grad-Videos, interaktiven Karten, Datenvisualisierung und so weiter und so fort. Das verlinken wir, und das ist nochmal eine sehr coole Zeitreise, die das auch Ganze nochmal so sehr, sehr eindrücklich vermittelt.
Genau, findet ihr auf katastrophen.podcast bei Instagram. Da findet ihr auch Bilder zu allen anderen Fällen, die wir in diesem Podcast besprochen haben. Und wir hören uns dann demnächst mit einer neuen Folge und einer neuen Katastrophe hier wieder. Bis dahin.
Genau, bis dahin.
Hi, hier ist nochmal Hans. Das ist vorerst unsere letzte Folge dieses Jahres gewesen, denn wir machen Pause über Weihnachten und Neujahr, damit wir alle einmal das Ende dieses Jahres katastrophenfrei verbringen können. Und Anfang Januar geht es weiter. Bis dahin könnt ihr ja nochmal in ältere Folgen von uns reinhören, zum Beispiel Enschede. Hier geht es auch um eine Explosion, ähnlich wie bei Halifax, mitten in einer Stadt. Oder zum Beispiel auch Air France 447. Das ist eine unserer meistgehörten Folgen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, schöne Festtage und einen guten Rutsch und hören uns dann im Januar wieder.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.